Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ähnlich wie viele andere Franchises noch unter den Cap kommen müssen, beziehungsweise Cap Compliant sein müssen, was nichts anderes bedeutet, als dass man zumindest die schwarze Null haben muss im Cap Space. Man darf nicht mit negativen Cap Space in die Saison starten und das ist das, was jetzt bis zum Start der offiziellen Tempering Period, die zwei Tage vor dem Liga-Jahr startet, also am 11.3., am 13.3. beginnt das neue Liga-Jahr. Bis zum 13. müssen die Dolphins da sein und bis dahin gibt's aber schon viel, viel Action. Ja, aber wenn es heißt Dolphins läuft, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tilo ist auch wieder mit dabei. Moin Tilo.
Moin Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, also in den letzten Tagen trudelten einige News rein. Teams haben Spieler entlassen. Das war zum Teil erwartbar, zum Teil war es nicht erwartbar. Dolphins haben bisher, glaube ich, nichts großartig Krasses gemacht. Eigentlich alle das, was wir schon in dieser Show gesagt haben in den letzten Wochen. So. Was heißt das für diese Folge? Diese Folge werden wir natürlich über die letzten News, die die Dolphins betreffen, sprechen. Wir werden über einen möglichen Split sprechen. Also, welchen Weg könnten die Dolphins gehen? Ich habe auf Twitter ja schon mal so zwei Wege, beziehungsweise zwei Wege dargestellt oder angeteased. Darüber werden wir sprechen. Und natürlich auch über die Buffalo Bills, weil die Buffalo Bills einige Spieler jetzt entlassen mussten aufgrund des Cap Spaces. Und dann sprechen wir vielleicht noch über andere Teams, weil ich sag mal so, das, was bei den Dolphins ja passiert, beziehungsweise was bei Teams passiert, die jetzt viele Spieler entlassen, da muss man halt sagen, da wurde ja in der Zukunft anders gewirtschaftet. Ha, wieso müssen diese Teams natürlich jetzt erst unter den Cap Space kommen? Insgesamt gibt es noch ein paar Teams, die unter den Cap Space kommen müssen und wir reden natürlich über die Folgen des Ganzen und weil das könnte uns ja auch ereilen, je nachdem, wie wir in Zukunft mit dem Cap Space umgehen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet zum Aufbau der Folge. Wir fangen natürlich ganz vorne an. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Dolphins Emmanuel Ogbah gecuttet haben und über Xavien Howard haben wir auch schon gesprochen. So, und es gab dann letzte Woche die News, dass die Dolphins definitiv nicht den Franchise-Tag ziehen werden. Ja, bei unserem Christian Wilkins. Es sind andere Spieler getaggt worden. Da schauen wir mal, ob wir darüber noch sprechen. Aber die Liste ist inzwischen so oft durchs Internet gegangen. Aber ich werde sie nachher nochmal vorlesen. Ja. Christian Wilkins wird nicht getaggt, aber es heißt, die Dolphins sind immer noch in Contention, Christian Wilkins unter Vertrag zu nehmen. Und man versucht und tut und macht. Micho, ich habe mit Tilo da schon letzte Woche drüber gesprochen, über Christian Wilkins und was dies und jenes bedeuten könnte. Wie stehst du rund um die Personalie Christian Wilkins?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich bekannt. Ich bin der Meinung, dass Christian Wilkins Cornerstone ist, auch für die Zukunft. Ich wiederhole nochmal, wenn du ein Team bildest, fängst du eigentlich an den Lines an und dann eigentlich die Lines von innen nach außen. Und Christian Wilkins dürfte einer der besten Defensive Tackle der Liga sein. Er ist noch im entsprechenden Alter. Er kommt jetzt erst in seine Prime. Klar, das will er sich bezahlen lassen. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ich hätte versucht, Christian Wilkins komme, was wolle, zu halten und eher andere Spieler zu entlassen, weil je nachdem, was man will, Softer Rebuild, Harter Rebuild, All-In, wäre Christian Wilkins in jedem dieser Szenarien wäre Christian Wilkins für mich ein Cornerstone. Ich finde es sehr schön, dass man versucht, ihn trotzdem weiter zu halten. Das Wettbieten wird natürlich schwer, zumindest wenn man irgendwie All-In gehen will. Nochmal, ich bin der Meinung, Cornerstone, den wir halten müssen. Ganz abgesehen davon, dass der super sympathisch ist, der Kerl. Also, wenn selbst Jets-Fans sagen, von wegen Christian Wilkins ist einer der sympathischsten Spieler der Liga, dann will das, glaube ich, was heißen. Und so ist es nun mal auch. Und auch das, finde ich, kann er sich irgendwo bezahlen lassen. Sportlich steht er für mich gerade nach der letzten Saison eigentlich außer Frage.
Ja,
aber ich das Problem ist das Finanzielle halt, ne?
Ja, ich glaube, man sollte vielleicht noch mal Bills-Fans fragen, was die schon von Christian Wilkins halten. Aber klar, es Cap-Compliant zu machen, wird sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch, dass er eher in Richtung 25 als 20 Millionen gehen wird. Das wird aufgrund des gestiegenen Cap-Spaces vermutlich so die Range sein. Und ich habe vorhin schon von Teams gesprochen, die viel Cap-Space haben. Und unter anderem stehen da relativ weit oben und mit denen, der ein oder andere hat ihn schon mit den Texans in Verbindung gebracht, die haben halt 70 Millionen Cap-Space. Ist halt ein bisschen mehr möglich, eben weil sie den Rookie-Contract haben und Tank Dell und Kollegen alle auf dem Will Anderson, alle auf dem Rookie-Contract haben, ihre Cornerstone-Spieler noch. Dementsprechend natürlich solche Spieler dann holen können, um sich jetzt zu wappnen, solange sie die Möglichkeit haben. Eine andere Entlassung gab es dann aber. Also Christian Wilkins wurde ja nicht entlassen. Wir verlängern nur seinen Vertrag aktuell nicht. Zu einem anderen Spieler kommen wir gleich auch noch, wo das noch nicht der Fall ist aktuell. Aber die Dolphins haben bekannt gegeben, dass sie Jerome Baker entlassen werden. Jerome Baker wurde 2018 von den Dolphins gedraftet, hat seitdem sechs Jahre bei den Dolphins gespielt. Einer der Spieler, die wir quasi nicht ganz seit Beginn des Podcasts begleitet haben, aber so einer der ersten, ich würde hier auch sagen Cornerstones, damals Drittrunder gewesen. Muss man wirklich sagen, schade, dass er nicht mehr mit dabei ist.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das war doch damals, er war quasi Teamkamerad von Redman McMillan und wir haben schon das neue Linebacker-Supertraumpaar, glaube ich, gesehen, richtig, ne?
Ja, das ist korrekt. Das war damals Ohio State, wo die beide herkamen und ja, so war es damals. Es hat sich leider nicht so ausgezahlt mit Redman McMillan. Aber ja, Thilo, wird uns Jerome Baker fehlen? Mussten die Dolphins ihn entlassen?
Mussten ihn, ja, weil der Vertrag einfach so strukturiert war, dass wir ja auch schon vor Wochen gesagt haben, da können wir sparen und wir müssen sparen. Und damit war es klar, dass wir über Jerome Baker sprechen werden. Also ich glaube, uns allen drei war es relativ offensichtlich, dass man da sehr viel Geld schnell sparen kann. Um den Spieler tut es mir leid, weil ich glaube, eigen gedraftete Spieler, die dann gerade so in der dritten Runde kommen und auch ein Cornerstone waren, finde ich immer schade. Man muss immer fragen, warum? Ne? Warum musste man ihn cutten? Weil der Vertrag eben so strukturiert war, wie er war. Deswegen war das leider wahrscheinlich in der jetzigen Situation alternativlos, wenn Baker nicht gesagt hätte, er nimmt einen großen Paycut hin, den die meisten Spieler natürlich erstmal nicht zustimmen. Vielleicht ist da ja irgendwie noch eine kleine Chance, dass da doch noch was geht, wenn er die Free Agency testet und merkt, so viel geht da nicht. Schade ist es, aber im Zweifel könnte man ihn sportlich ersetzen. Wie gesagt, er war lange Team-Captain mit dabei und so ein bisschen Wehmut ist da schon mit dabei. Anders als bei Howard finde ich Baker tatsächlich menschlich sogar noch ein bisschen trauriger, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber es war erwartbar, so ist das Business.
Du hast gerade schon von Struktur von Verträgen gesprochen. Ich habe ab und zu lunze ich ja mal auf Twitter doch dann, was die ein oder anderen Leute so schreiben. Du hattest da ja auch so eine kleine Diskussion mit Tobi, deswegen ist das schade. Ich habe mich tatsächlich im Vorlauf dieser Folge, Tobi hatte abgesagt, leider kann er heute nicht. Ich hatte mich echt so ein bisschen auf die Diskussion gefreut und das Hin und Her beim Tennis. Sind wir da gar nicht so weit weg von wegen, was wir jetzt machen würden. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, inwiefern oder was du an der Struktur der Verträge tatsächlich großartig auszusetzen hast und ob du dafür Beispiele liefern kannst. Ich setze dich hier zwar jetzt so ein bisschen on point, das haben wir vorher nicht besprochen, aber du hast es gerade genannt, das kam mir wieder in den Kopf, deswegen dachte ich, ich gehe zumindest mal drauf ein, weil da war ich von meinem ersten Gefühl her zumindest, dachte ich mir so, das sehe ich anders, aber ich würde dich erstmal fragen, hey, wie du das meinst und was du sagen möchtest.
Also bei mir schwingt da erstmal so, vielleicht ist das schon ein bisschen bekannter, meine Grundkritik an der Arbeit von Chris Greer seit dem Rebuild mit. Das fängt an, das habe ich glaube ich auch auf Twitter geschrieben, das fängt an mit Verträgen an Spielern wie damals ein Calvin Neu oder auch ein Eric Flowers, die man eigentlich überbezahlt, sie dann gar nicht schlecht spielen. Man aber merkt, ja, die spielen ja gar nicht so gut, wie was wir sie bezahlen. Und dann müssen wir sie nach einem Jahr schon wieder entlassen. Und das immer mit massig Deadcap. Wir haben Flowers Geld dafür bezahlt, dass er nicht bei uns spielt. Und das sind, rückblickend betrachtet, immer wieder Rückschläge im Rebuild gewesen, die man heute merkt. Denn wir hätten vor damals 4 Jahren anfangen müssen, unseren Kader jetzt nachhaltig zu bauen. Und in dieser ersten Free Agency-Welle, wo wir wirklich viel Geld hatten, da sind fast keine Spieler von mehr da. Die sind alle weg, weil wir die Verträge, entweder haben wir sie ganz massiv überbezahlt oder sie wurden dann mit massig Deadcap wieder entlassen, was wir dann wieder umstrukturieren mussten. Und wenn wir jetzt aktuell sind, was ich kritisiere, sind halt die Verträge, wenn man jetzt mal zum Beispiel hinschaut und man würde sich entscheiden, wir wollen dieses Jahr eigentlich ein Rebuild einleiten und wollen ein bisschen Value mitnehmen. Dann können wir das bei bestimmten Spielern gar nicht tun, weil die Verträge von Spielern, wo Value da ist, zum Beispiel an Tyreek Hill, der ist nicht tradebar aufgrund der Vertragsstruktur. Ein Bradley Chubb ist nicht tradebar aufgrund der Vertragsstruktur. Entschuldigung. Das sind alles so Spieler, wo man was mitnehmen könnte. Das macht für uns aber einfach aus finanziellen Gründen keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Und deswegen stehen wir vor so einem ganz bescheidenen Jahr auf gut Deutsch, wo wir auf der einen Seite irgendwie den Cap gesund sparen müssen, aber auf der anderen Seite dann Spieler im Kader haben, die uns auf dem Papier zu mehr qualifizieren. Also sind wir mal ehrlich, wenn wir einen Rebuild jetzt eingehen würden, dann müsste man eigentlich bestimmte Spieler cutten, die wir nicht cutten können, oder traden, die wir nicht traden können. Und deswegen sind wir für mich in so einer Situation, wo ich selber nicht weiß, wo man überhaupt hin will. Auf der einen Seite sage ich, wir können nicht weiter unsere Zukunft aufs Spiel setzen, indem wir noch mehr Verträge so aufbauen, die dann in 2-3 Jahren den Cap belasten und wir jetzt praktisch ein All-In-Fenster weiter investieren, was wir so nicht haben. Auf der anderen Seite ist es so, wir können den Rebuild so richtig gar nicht angehen, weil wir halt unser Tafelsilber gar nicht loswerden. Und da sind diese Verträge halt für verantwortlich. Also wenn man jetzt mal überlegt, wir würden weiter umstrukturieren und würden sagen, wir greifen jetzt nochmal an, ja, dann ist das schön, dann könnte man dies ja vielleicht angreifen. Problem ist, dann stehen Phillips, Holland, Waddle an und wir sprechen in ein oder beziehungsweise 2 Jahren, wenn wir die Option ziehen, wieder an der Stelle und drehen uns im Kreis. Dann gehen wir in dieses Saints-Muster rein und das sollte eigentlich allen gezeigt haben, dass das jetzt nichts führt. Die NFL lebt davon, dass Dinge, die man angeht, konsequent tut. Also entweder wir gehen richtig konsequent all in oder wir gehen konsequent in Rebuild. Ich bin der Meinung, wir hatten unser Fenster leider im letzten Jahr und das ist viel zu schnell vorbei. Normalerweise sollten wir noch 1-2 Jahre haben, zumindest unter der Fifth Year Option von Tua. Da sollte eigentlich drin sein, dass man nochmal ein All-In-Jahr hat. Haben wir aber nicht, weil wir so viele Fehler in Anführungsstrichen in der Vergangenheit gemacht haben mit Cuts, mit Dead Money und so weiter und so fort, dass unser Grundgerüst jetzt leider nicht so ist, wie es hätte sein können. Und das kritisiere ich. Man kann natürlich, wie Tobi das schon öfters mal auf Facebook oder auf der Seite des Vereins vorgerechnet hat, man kann natürlich wunderbar viel Money generieren. Man könnte dann auch resignen mit ein bisschen rosaroten Brille und hoffen, dass bestimmte Spieler für weniger Geld wegen Wohlfühlfaktor bei uns signen. Damit verschieben wir halt das Problem wieder weiter. Und das ist so ein bisschen meine Kritik daran, dass wir, wenn wir jetzt wieder anfangen, die Verträge so zu strukturieren, dass wir uns dann im Kreis drehen und über die nächsten 1-2 Jahre einfach auf der Stelle trapsen. Und das kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Das Ziel muss der Super Bowl sein. Das sehe ich aber im Moment leider nicht und das ist ein bisschen frustrierend, denn normalerweise sollten wir jetzt gerade richtig in unserer Prime sein und da sehe ich uns leider von weg. Und da spielen viele Free Agency aus den letzten Jahren eine Teilrolle. Natürlich Verletzungen, Coaching und so weiter, aber auch eben Front Office. Und das finde ich frustrierend, weil vieles, finde ich, sehenden Auges war. Das hätte man anders machen können. Und da darf man, finde ich, auch mal Kritik äußern. War das so verständlich oder soll ich nochmal irgendwo nachhaken?
Das war erstmal soweit verständlich. Micho, du hattest dich gemeldet. Du möchtest dort irgendwo einhaken.
Genau, ich wollte dazu auch ein paar Sachen sagen. Und ich habe die Frage habe ich dir zumindest, Rico, schon mal gestellt. Das weiß ich, da ging es damals um das Thema Quarterback. Aber ich stelle die Frage gerne nochmal. Wie wir alle wissen, ich hole ja selten weit aus, deswegen tue ich das jetzt ausnahmsweise mal. Wir wissen alle, dass, wenn man in den Playoffs ist, sehr viel auch dazu gehört, auch ein bisschen Glück dazu gehört. Verletzungspech gehört mit dazu, beziehungsweise Verletzungsglück. Auch Tagesform ist ganz entscheidend. So mag ich zum Beispiel behaupten, dass die Chiefs letztes Jahr nicht das beste Team der Liga waren. Aber sie haben trotzdem den Super Bowl gewonnen. So, das heißt, und jetzt gebe ich halt zwei Varianten zur Wahl. Man kann 10 Jahre in Folge in die Playoffs kommen, immer mit der Chance, einen Super Bowl zu gewinnen. Mal mehr, mal weniger, aber wie ich gerade eben gesagt habe, dazu gehört auch immer ein bisschen Glück. Oder man kann sagen, okay, ich investiere alles und habe eine deutlich größere Chance, deutlich größere, 2 Jahre hintereinander zumindest das Championship-Game zu erreichen. Sagen wir so, garantiert das Championship-Game zu erreichen. Und die Frage ist, welche Variante man in dem Moment wählt. Ich bin ein Fan davon zu sagen, nee, ich maximiere meine Chancen und ich versuche lieber öfters die Playoffs zu erreichen, anstatt irgendwie alles auf eine Karte zu setzen. Das kann man sehen, wie man will, aber das wäre so der Ansatz, den ich verfolgen würde. Und dann muss ich da einhaken, wo was Thilo gesagt hat und Thilo auch unterstützen. Denn wenn ich das sehe, dann muss ich halt Folgendes machen. In meinem Rebuild habe ich immer einen Zeitpunkt, wo ich Geld über habe. Sei es, weil ich einen günstigen Quarterback habe, sei es, weil ich sehr viel günstige Spieler habe. Und dann fange ich an, in der Free Agency zuzuschlagen. Was man dann normalerweise macht, ist, oder was man machen würde, wenn man diese langfristige Perspektive folgt, man holt 1-2 Spieler, wo man sich sicher ist, das dauert lange. Also die bringen lange ihre Leistung. Und die Verträge strukturiere ich stark, wirklich stark frontloaded, weil in dem Moment habe ich das Geld. Das heißt, ich verschiebe das ja nicht in die Zukunft. Und wenn die schlecht spielen, kann ich sie traden, weil nach einer schlechten Saison kriegt man vielleicht das Optimale für sie, aber ich kann sie traden. Ich kann sie im Notfall entlassen. Oder aber, wenn nicht, habe ich in den darauffolgenden Jahren immer noch Geld über, weil ich habe die Spieler ja schon bezahlt, um weitere Spieler dazu zu holen. Und so baue ich mir halt eben das Team aus. Und genau das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Spieler geholt und wir haben versucht, viele Spieler zu holen, um die Trefferquote zu erhöhen, um viele Lücken zu stopfen und haben die Verträge zum Teil backloaded strukturiert. Und da hat genau das ein, was Thilo erzählt hat, und plötzlich haben wir unser ganzes Geld zum Fenster rausgeschmissen. Da ist natürlich, wie gesagt, es ist die Frage, welchen Ansatz man verfolgt. Und wenn jetzt so Spieler wie Eric Flowers oder sowas oder Kyle Van Noy plötzlich eingeschlagen hätten, der Thilo ja als Beispiel genannt, würde ich trotzdem sagen, ja, dann hatten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir sie bezahlt haben oder wo wir sie geholt haben, haben sie uns einen Boost gegeben, aber im Nachhinein liegen sie uns immer noch auf der Tasche. Dass die Verträge zum Teil überbezahlt sind, das kann immer passieren. Den Vorwurf mache ich mir manchmal, aber den kann man jedem GM, glaube ich, machen. Aber auch da, wie man vorgeht und wie man die Verträge strukturiert, ist eine Frage davon, welche Philosophie man verfolgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Philosophie, die Chris Greer verfolgt, ist nicht so ganz meins. Meins wäre dieser nachhaltige Ansatz, dass ich versuche, so oft, wie es nur irgendwie geht, in die Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Nico? Möchtest du lieber garantiert 2 Jahre hintereinander mindestens ins Championship-Game kommen oder möchtest du lieber 10 Jahre garantiert in die Playoffs kommen?
2 Jahre Championship. That's it. Ich will einen Super Bowl gewinnen und irgendwer hatte das auf Twitter, irgendeiner von den amerikanischen Content-Creatern hatte das auch und ich meinte so, hey, die Dolphins sind jetzt das Team, was am längsten auf eine fucking Playoff-Win wartet. Und das ist super frustrierend. Und es wird nur frustrierender von Jahr zu Jahr, wenn du in die Playoffs kommst und wieder in Runde 1 scheiterst. Immer und immer und immer wieder. So, das ist ja das, was die Dolphins haben 20 Jahre nicht viel gemacht. Die Dolphins haben jetzt in den letzten 2 Jahren es hat doch mal wieder Spaß. Es hat viel, viel mehr Spaß gemacht, das zu schauen, weil man hat offensiven Football gespielt. Ich weiß, in der zweiten Saisonhälfte hat das alles immer wieder abgebaut. Das waren zum Teil die Verletzungen und da haben wir genug drüber gesprochen. Aber es hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht im Vergleich zu den Adam Gase-Jahren, im Vergleich zu den Brian Flores-Jahren, im Vergleich zu den Joe Philbin-Jahren, ja, und zu den Jahren davor, Nick Saban und die ganzen anderen Coaches, ja. Es war auf jeden Fall mal wieder was anderes. Wir haben eine Identität in der Offense, ja. Wir müssen uns jetzt in der Defense finden und unsere Defense war keine grottenschlechte Defense letztes Jahr. Man muss sich das ja auch mal überlegen, zwischen Offense und Defense, ja. Die Defenses in den letzten beiden Jahren waren, glaube ich, nie auf dem Niveau, also auf diesem schlechten Niveau, auf dem die Offenses von Miami waren unter Brian Flores. So, das ist für mich immer so ein Kriterium, wonach ich dann immer source. So, das war das eine. Also, wie gesagt, auf jeden Fall Championship Game, weil ich will den Super Bowl gewinnen und 10 Jahre Playoffs, das ist, ja. Das kann man machen. Ja,
aber dann bist du genau das, was wir gemacht haben. Dann hat es nicht geklappt und du hast deine Chance vertan. Dann stimme ich auch Tino zu, dann ist das Fenster nämlich zu.
Ja, aber das ist doch was komplett anderes. Und ich meine, das, was jetzt passiert ist, hat uns ja nicht gezeigt, dass du mit einem Elite-Quarterback auf jeden Fall immer ein Fenster hast. Ja, das ist das, was meiner Meinung nach der Super Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs gezeigt hat. Ja, also mit einer guten Defense, das darf man nicht vergessen. Also
da können wir uns jetzt lang drüber streiten, ob das wirklich daran lag oder ob sie nicht tatsächlich diesen nachhaltigen Weg gegangen sind, die Verträge halt anders zu strukturieren und halt eben nicht auf den einen Shot zu setzen, sondern langfristig dabei zu sein und dann halt eben zu sagen in den Playoffs, dann spielt halt eben Patrick Mahomes seine Karte aus oder so.
Naja, das war ja eine bewusste Geschichte, die Chiefs gemacht haben. Sie haben Tyreek Hill getradet, Material eingesammelt. Das war der Cut, den sie gemacht haben. Und der Cut hat sich für sie ausgezahlt, weil sie Patrick Mahomes haben. Und sie haben immer noch einen Travis Kelce, der dann zur richtigen Zeit aufläuft. Das fühlt sich an wie Gronk und Brady, to be honest. Das ist nichts anderes vom Gefühl her, diese beiden gerade. Und ich meine, Kelce ist inzwischen auch wie Gronk auf dem Spielfeld, aber das ist ein ganz anderes Thema. Zurück zu den Vertragsgeschichten. Ich glaube, dass die Dolphins, man kann das kritisieren. Die Frage ist halt, wer trifft da wie die Entscheidung und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Verträge grundsätzlich gar nicht so schlecht strukturiert sind. Die Dolphins mussten was machen und die Dolphins wollen kompetitiv sein. So, und dementsprechend kann ich da gar nicht viel dran kritisieren. Also, das ist so mein Gefühl und dafür müsste man vermutlich einfach mal die kompletten Vertragszahlen aus den Flores-Jahren bis heute so ein bisschen aufbereiten und so weiter und so fort. Wann wurde wer wie gecuttet? Dass wir Spieler nach einem Jahr gecuttet haben, ich glaube, das kann man definitiv sagen, dass das mehr war. Aber auch hier muss man sich fragen, wer hat diese Entscheidung getroffen und was lief da im Hintergrund? Das kann ich einfach nicht sagen. Dementsprechend läuft für mich dieses Ganze mit den Verträgen auch jetzt. Die Dolphins haben 21 Millionen Dead Cap und die Hälfte davon ist Byron Jones. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das mit Byron Jones einfach super unglücklich gelaufen ist, weil das war eine Verletzung. So, das war ja nichts, der Spieler ist schlecht, sondern man musste den Spieler damals so bezahlen. Konnte man kritisieren, aber ich fand's okay für das, was man wollte. Aber dass sich Verletzungsgeschichte, dass die so durch die Decke geht, das war ja, das fand ich, war jetzt nicht direkt so zu erwarten. Und ich meine, wenn du über 10 Millionen oder 12 Millionen Deadcap sprichst, dann sprichst du irgendwie über 4%. Das ist halt super, super wenig. Und das ist quasi einmal 6 Sealer, ja. Aber jedes Team hat ja Deadcap. Es gibt ja kein Team, was keinen Deadcap hat. Und natürlich will man Frontloaded-Verträge machen, wenn es denn zeitlich hinhaut. Du bist nur an irgendeinem Punkt, du bist irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, jetzt kann ich keine Frontloaded-Verträge haben, weil ich teure Verträge in meinem System habe. Und das ist meistens, wenn teure Quarterback- oder teure Elite-Player-Verträge wirklich ihre komplette Pracht entfalten und dann passiert es einfach. So, dementsprechend bin ich da eher auf der auf der nicht so großen Kritikseite. Ich denke, grundsätzlich kann man schon Kritikpunkte finden. Ja, aber ich würde tatsächlich von dem Punkt jetzt, wo wir sind, ich glaube, dass wir Argumente ausgetauscht haben und man kann das natürlich jetzt tot diskutieren, aber ich glaube, es ist von uns in dem Moment keiner so tief im Thema drin, weil keiner die Zahlen genau aufbereitet hat, als dass sich das jetzt lohnen würde, da jetzt in tiefere Diskussionen zu geben. Ich glaube, da haben wir gute Punkte, vielleicht auch, um das mal in der Offseason nochmal anzusprechen, die Arbeit von Chris Greer in den letzten 5, 6, 7 Jahren mal auf den Prüfstand zu stellen. Ich glaube, das wäre ein cooles Thema. Und da könnt ihr uns draußen natürlich auch gerne dran erinnern oder sagen, hey, das finden wir cool, macht das mal bitte. Das ist, glaube ich, ein gutes Thema. Wenn wir aber gerade bei dem Thema sind, dann würde ich jetzt gerade ein bisschen freestylen. Und zwar geht es so ein bisschen darum, ich habe die Frage auf Twitter gestellt, was sollten die Dolphins denn machen? Sollte man eher den Weg gehen und Tour bezahlen? Oder sollte man eher den Weg gehen, andere Spieler zu bezahlen, wie zum Beispiel Christian Wilkins, einen Robert Hunt? Das wären in der jetzigen Phase natürlich eher backloaded Verträge, weil die Dolphins jetzt ein Problem mit dem Capspace haben. Ja, das muss uns allen klar sein. Die Dolphins haben aber nächstes Jahr, Stand heute, 78 Millionen Dollar im Capspace bei 26 aktiven Spielern. So, ne, da kommen noch die gedrafteten Spieler dazu und so weiter. Da wird man vermutlich am Ende nächstes Jahr, ich sag mal so, bei 50, je nachdem, welche Verträge reinkommen, 40, 30 Millionen sein. Da ist man auf jeden Fall schon wieder auf einem besseren Weg, aber man muss sie backloaden einfach, weil das dieses Jahr nicht anders geht. Man kann natürlich Raum schaffen mit dem Vertrag, den man dann Tour gibt. Das ist möglich. Aber auch da kurze News für euch. Die Dolphins werden sich nicht in der nächsten Zeit mit Tour einigen. Das wird auf jeden Fall noch sich ziehen bis zum Start der Training Camps, was man jetzt hört. Wenn ich ehrlich bin, ich bin sehr skeptisch, dass man sich einigt, weil einfach man redet seit anderthalb Jahren miteinander. Ja, seitdem das mit Mike McDaniel sehr gut funktioniert hat, redet man über eine Verlängerung miteinander. Und seitdem ist es immer das Gleiche. Und ich glaube, die Dolphins wollen nicht so viel bezahlen. Und ich glaube, das ist ihr gutes Recht, nicht so viel zu bezahlen. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, vielleicht ist es nachher nur ein Thema der Garantien oder. Das wird man sehen. Aber ich habe einfach zwei Wege gemacht. Loade ich dieses Jahr, und es werden mir viele Leute, die sich im Capspace perfekt auskennen, sagen, aber Rico, man kann ja beides machen. Man kann ja dieses Jahr mit einer Verlängerung von Tour nochmal den Cap-Hit drücken, muss dann die Verträge vielleicht doch nicht so backloaden von den anderen. Ja, aber man hat dann trotzdem den Cap-Hit von Tour in den nächsten 3 Jahren, der dann vermutlich über 45 Millionen sein wird. Oder 40 Millionen oder über 50 Millionen sogar. Dementsprechend ist das für mich, wo ich sage, sollten die Dolphins mit Christian Wilkins, Robert Hunt, Connor Williams vielleicht auch, dieses Jahr verlängern, nächstes Jahr dann langsam auch die Verträge von Jalen Phillips, von Jalen Waddle angehen, ja, sollten die Dolphins das machen? Oder sollten die Dolphins ihren Fokus auf Tour legen und versuchen, mit einer neuen Garde an jungen Spielern, die dann über den Draft kommen müssen und mit eventuellen Compensatory Picks für Christian Wilkins, Robert Hunt und so weiter, dass man so arbeitet? Ja, weil das sind zwei, für mich zwei Wege. Man kann die miteinander vereinen. Versteht mich bitte nicht falsch. Für mich sind das aber zwei Wege, die am einfachsten zu strukturieren sind. Und ich mag es, Sachen simpel zu halten, auch wenn ich manchmal viel Quatsch erzähle vielleicht oder viel wirres Zeug erzähle. Ja, aber ich mag es trotzdem, Sachen mal simpel zu gestalten. Und das ist eine Sache, die hier möglich ist. Und Thilo, da würde ich dich, du hast auch schon was dazu geschrieben. Und deine Antwort dürfte wahrscheinlich relativ klar sein, einfach aufgrund der letzten Folgen. Da haben wir ja oft über das Thema gesprochen. Aber wie wäre deine Meinung denn zu dem Thema?
Ja, ich denke, es ist klar. Also ich würde den Weg über Waddle, Holland und Co. gehen und Tour nur unter der Prämisse halten, wenn er bereit ist, massiv unter dem Anführungsstrichen Marktpreis einen Vertrag zu unterschreiben, da ich das für relativ aussichtslos halte. Das zeigen ja die Verhandlungen. wäre ich dafür, was auch so ein bisschen auf Twitter geistert. Wenn irgendwer jetzt was für Tour das wirklich bietet und das ist, sind zwei hohe Picks, dann würde ich mich schweren Herzens von Tour verabschieden. Also ich möchte das schweren Herzens betonen. Ich habe mich damals unglaublich gefreut, als die Tour gedraftet haben. Das war ein ganz toller Moment. Das war so ein Aufbruch für alle Dolphins-Fans. Aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es mit einem 50-Millionen-Vertrag für Tour in Miami nicht wirklich weitergeht. Weder für ihn noch für uns. Und von daher, sein Trade-Value wird wahrscheinlich nicht mehr höher sein. Von daher würde ich das präferieren. Wenn es jemanden gibt, der da was bietet, dann sollte man das wohl leider tun.
Alles klar. Micho, wie siehst du die Situation?
Wie Tilo. Also ich bin tatsächlich auch, würde auch den Weg gehen, mit den Cornerstones halt in den langen Weg zu gehen. Ich will, ja, also ich habe mich jetzt wirklich, war ja auch einige Zeit nicht im Podcast zu hören, ich habe mich intensiv mit Tour auseinandergesetzt. Ich könnte jetzt hier bestimmt 10, 15 Minuten referieren, warum ich nicht glaube, dass Tua ein durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Quarterback ist. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt. Wenn es Interesse dazu ist, dann mache ich das irgendwann nochmal. Aber können wir jetzt erstmal beiseite lassen. Aber ich gehe davon aus, dass Tua mit seinem gesamten Skillset und wenn ich die einzelnen Skills gewichte, tatsächlich kein durchschnittlicher Quarterback ist. Und ich bin immer noch der Meinung, mit einem durchschnittlichen Quarterback und einem guten Team hat man halt gute Chancen, in die Playoffs und Richtung Super Bowl zu gehen. Ich erinnere, wie gesagt, an Blake Bortles, ne? Der damals von der Defense getragen bis ins Championship-Game kam. So, aber da ich Tua da nicht sehe, bin ich genau Titus Meinung. Abgeben, mit den jungen Spielern weitermachen, ein Übergangsjahr in Kauf nehmen und dann einen soft Rebuild. Ja. Und das ist, glaube ich, der Weg, um dauerhaft mehr Chancen zu haben, denn ich glaube nicht, dass wir mit dem Spielermaterial, was wir im Moment haben, da tatsächlich auf Dauer große Chancen haben werden. Und noch eins möchte ich sagen, es geht ja immer um die Cap-Number von Tua. Das stimmt, natürlich, wenn Tua sehr, sehr wenig verlangen würde, so dass man sich in Ruhe nach jemand Besserem umgucken könnte, oder jetzt zum Beispiel im Quarterback Prospect einfach mal als Entwicklung nochmal in der dritten, vierten Runde oder was weiß ich draften würde dieses Jahr. Das wäre alles möglich, aber ich will weg von dieser absoluten Cap-Number. Denn tatsächlich ist es so, dass der Cap sich ja jedes Jahr verändert. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, es auszurechnen, aber ich möchte diese Idee mal in den Raum stellen. Was heißt Idee? Ist bestimmt nicht meine Idee, sind bestimmt schon andere drauf gekommen. Anstatt zu sagen, er kriegt 45 Millionen oder so, einfach hinzugehen und sagen, so und so viel Prozent vom Cap-Space darf er pro Jahr ungefähr kosten. Und da müsste ich nochmal genau gucken, wie viel das ist. Habe ich im Moment noch nicht. Aber das halte ich für eine bessere Aussage, als zu sagen, so und so viel pro Jahr. Denn tatsächlich, ich weiß, dass wir uns damals aufgeregt haben, als Tannehill eine bestimmte Summe bekommen hat und im Nachhinein betrachtet, oder heute gesehen würde man auch sagen, na gut, das war eine relativ geringe Prozentzahl. Also man muss es immer am Cap ausrichten, das meine ich einfach, anstatt so eine absolute Nummer sehen. Oder man gucke sich Patrick Mahomes Vertrag an, der bestbezahlter Quarterback war und dessen Vertrag jetzt halt im Endeffekt super gut aussieht.
Ja gut, ich meine, aber das ist ja, ich finde, man muss das, also mein Ansatz ist da grundsätzlich eher so, man muss sich schon an anderen Quarterbacks orientieren und man muss dann auch einfach klipp und klar sagen, hey, wenn wir Tour aktuell das bezahlen, was Josh Allen bekommt, ja, und das über 3 Jahre das gleiche ist, dann muss man sich halt fragen, hey, okay, wie wollen wir diesen Gap, den es zwischen Tour und Josh Allen gibt, meiner Meinung nach, ja, ich meine, wir sind hier uns einig, da wäre vielleicht der ein oder andere nochmal gerne eingeladen, der das anders sieht, damit es vielleicht hier in dem Rahmen nochmal eine andere Meinung gibt, wo vielleicht andere Punkte sein könnten. Aber du musst ja irgendwie dafür das ausgleichen können. Und entweder Gleichschluss aus, weil die Bills schlechte Entscheidungen treffen, aber wenn der Rest des Kaders ungefähr auf dem gleichen Niveau ist, dann werden die Bills besser sein als die Dolphins. Weil die Dolphins das Gleiche oder mehr für Tour bezahlen. Und ich verstehe die Argumentation, dass das vor 2 Jahren war, der Cap noch anders und so weiter. Michael, das haben wir auch schon oft genug hier durch. Und dabei bin ich auch immer ein Verfechter davon, der das sagt. Und aber man muss halt irgendwo auch sagen, die Quarterback-Position ist so wichtig und der wird so viel bezahlt, da muss man, das sind die Vergleiche vielleicht andere. Ja, aber wie gesagt, für mich ist das auch eher so, hey, lasst uns versuchen, irgendwie nochmal einen Rahmen zu machen und dann irgendwie im Draft, entweder in diesem Jahr, dass man sagt, man versucht, einen Quarterback zu bekommen, ja, im Draft, geht entweder leicht hoch oder nimmt Anfang der zweiten Runde ein, da gäbe es genug Möglichkeiten, wie man das machen möchte, oder man spielt dieses Jahr so, wie es ist, so ein Competitive Rebuild, wie es ja zum Beispiel bei den Vikings irgendwo angedacht ist, und sagt sich, okay, im nächsten Jahr wollen wir dann in den Draft gehen und einen Quarterback draften. Vielleicht. Oder man sagt sich, hey, wir schauen dann, dass wir einen Free Agent Quarterback, einen Bridge Quarterback bekommen, und dann, ja, das, ja, könnte man ja auch tun, sage ich mal. Und dementsprechend ist das ja eine Frage, die sich die Dolphins in Zukunft beantworten müssen, beziehungsweise sich in den nächsten Tagen und Wochen beantworten müssen. Gut, da haben wir über das Thema auch gesprochen. Das wollte ich zwar später, aber dann haben wir es vorgezogen. Es gibt bei den Dolphins noch ein Thema, und zwar hat Robert Hunt gestern, und das sorgte für die ein oder andere, also gestern war Mittwoch, heute, wir nehmen am Donnerstag auf, das sorgte so ein bisschen für Hoffnung bei Dolphins-Fans. Und zwar hat Robert Hunt einen Post abgesetzt, eine Story abgesetzt auf Instagram, wo das Stadion der Miami Dolphins zu sehen war. Also er war gestern offensichtlich im Gebäude. Wir haben aktuell noch keine News, ob es zu einem neuen Vertrag gereicht hat oder was passiert ist. Thilo, wie schätzt du die Situation jetzt aktuell ein rund um Robert Hunt?
Ach, alles suchen im Nebel, stochern im Nebel. Ne? Wir hoffen alle, ich glaube, bei Robert Hunt sind wir uns alle ziemlich einig, dass wir den, glaube ich, alle gerne halten wollen würden. Wenn man sich so die Zahlen anschaut, die auf den Seiten PFF, Spotrack, Over the Cap und so weiter, so die Gazetten geistern, dann wird es schwierig. Wir haben schon immer gehört, Backloaded Verträge, das geht alles. Also Robert Hunt würde ich auf jeden Fall halten. Allein, weil wir ja gerade in der O-Line mal wieder vor einem, ich nenne es bewusst nicht Scherbenhaufen, aber vor einem sehr löchrigen Schweizer Käse stehen. Da haben wir irgendwie so anderthalb Starter im Moment, der Rest ist nicht da. Und wenn zumindest Hunt bleiben würde, könnte man da mit ein bisschen besseren Bauchgefühl reingehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass Hunt einer der wenigen ist, die bleibt. Ob jetzt diese kryptischen Instagram-Posts irgendwas zu sagen haben. Ich meine, wir kennen das doch alle. Kyler Murray hat den Cardinals entfolgt und Chris Jones hat heute irgendein Bild mit Andy Reid gepostet, den er umarmt und auch noch keinen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen, Social Media ist da so ein bisschen gefährlich, aber lass uns mal das Positive denken und einfach mal hoffen, dass es so ist. Das würde ich super finden, denn das wäre auf jeden Fall ein wichtiger, ein guter Schritt. Dann schaut man mal, wie man sich da einigen konnte. Aber dass er der sportliche Wert ist, ohne Zweifel da. Von daher, ja, wir hoffen das Beste.
Ja, das denke ich dir aus. Micho, nochmal von deiner Seite ein Statement zu Robert Hunt.
Also grundsätzlich fände ich es auch gut, wenn er bleiben würde. Aber egal wie es ist, egal welchen Weg wir einschreiten, egal ob wir welche Spieler wir verlängern und so weiter, irgendjemanden gehen, müssen wir gehen lassen. Das so oder so. Und wenn ich dann wirklich die Wahl habe zwischen Christian Wilkins und Robert Hunt, dann wähle ich tatsächlich Robert Hunt, dass ich den gehen lasse. Aber auch das würde mir wehtun. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, die mir dabei auffiel irgendwie. Sowohl bei Robert Hunt habe ich mal gehört, dass er bei den Houston Texans dann wohl im Gespräch wäre, als auch bei Christian Wilkins. Und möchte noch meine persönliche Befindlichkeit ausdrücken, wie sehr ich das zum Kotzen finden würde. Wir haben alle damals, oder nicht alle, aber wir haben damals gefeiert, dass wir so viel für Laremy Tunsil bekommen haben. Und wenn wir Pech haben, spielen mit Christian Wilkins und Laremy Tunsil zwei der besten Spieler, die in den letzten 10 Jahren für die Miami Dolphins gespielt haben, dann bei den Houston Texans. Und dann frage ich mich, war das da wirklich so viel wert noch? Aber das steht auf einem anderen Blatt, das ist persönliches Befinden. Wenn es darum geht, Christian Wilkins oder Robert Hunt, zu behalten, dann wähle ich Christian Wilkins. Am liebsten würde ich beide halten. Aber ich glaube, dass für Robert Hunt als einer der soliden Guards der Liga, da wird das Preis-Leistungs-Verhältnis auch für viele Teams stimmen, dass wir ihn da dementsprechend nicht halten können. Man würde ihn wahrscheinlich überbezahlen müssen und da bin ich halt kein Fan von. Und deswegen werden wir ihn gehen lassen.
Ja, gut, ich meine, man könnte jetzt blasphemisch sagen, hätte die Dolphins Justin Herbert gedraftet, würde es ja vielleicht aktuell anders aussehen. Aber, ja, ich meine, die Texans haben natürlich mit dem letzten zwei Drafts, also gerade der letzte Draft war ja ein absoluter Homerun-Draft. Und ja, natürlich wäre das dann die Ironie des Schicksals. Und unser ehemaliger Left Tackle hat inzwischen mehr Siege in den Playoffs als die Dolphins. Also hat er am Ende vielleicht doch das ein oder andere richtig gemacht und hat zudem nicht wenig Geld verdienen können. So, das ist damit. Wir wollten dazu noch darauf eingehen, dass die Dolphins Isaiah Mack, Defensive Tackle, von den Ravens unter Vertrag genommen haben für 1,125 Millionen. Ich denke, das ist einfach auch darauf zurückzuführen, dass Weaver so viel von ihm hält, dass er ihn als Backup auf jeden Fall im Team haben möchte, weil viel mehr kann man zu diesem Spieler nicht sagen. Es ist ein Defensive Tackle. Ich denke, das hat jetzt erstmal nicht viel zu sagen, was mit Christian Wilkins passiert. Was interessant war, und da möchte ich jetzt einfach mal durchgehen. Und zwar, wir haben viel über Verträge gesprochen und viel auch über Capspace und die verschiedenen Teams, und die Buffalo Bills sind aktuell noch 9 Millionen beziehungsweise 7,6 Millionen. Die Zahlen von Spotrack und Over the Cap sind aktuell nicht identisch. Das irritiert mich. Ich persönlich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja, also irgendwo gibt es einen Disconnect. Die Dolphins sind aktuell, um das nochmal der Vollständigkeit halber nach Spotrack bei minus 16,6 Millionen. Das würde heißen, mit einer Restrukturierung von Jalen Ramseys Vertrag wären die Dolphins im positiven Bereich. Bei Over the Cap sind es noch knapp 20. Das heißt, da müssten die Dolphins noch ein oder zwei Spieler entlassen. Entlassen haben wir auch Kieran Crossen. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge noch drin war. In jedem Fall hatten wir war das ja auch Thema, weil der hat kein Dead Cap. Dementsprechend haben die Dolphins dort nochmal 3,5 Millionen eingespart. So, die Buffalo Bills sind auch noch unterm Cap, also im Minusbereich, irgendwo zwischen minus 7 und minus 9 Millionen. Und die waren schon deutlich höher. Und zwar, was ist passiert bei den Bills? Die Bills haben tatsächlich Matt Hagg, dem Panther, eine Vertragsverlängerung von einem Jahr gegeben und dem Guard David Edwards 2 Jahre. So, die Bills haben aber Jordan Poyer Safety, Siran Neal, auch Safety, den Center Mitch Morse, Running Back Nyheim Hines, Wide Receiver Deonta Hardy gecuttet. Die haben den Vertrag von Rasul Douglas restrukturiert und sie haben als Post First June deklariert einen Cut von Tre'Davious White. Und das, liebe Freunde, das nennt man dann, was passiert, wenn langsam der Cap-Hit des Quarterbacks reinhaut. Weil die Cap-Number von Josh Allen dieses Jahr sind 47 Millionen. So, das ist einfach so. Nächstes Jahr sind 56, darauf das Jahr sind 52 und darauf das Jahr 45 und dann 41 Millionen. Weil Josh Allen bis 2028 unter Vertrag ist. So, nur um euch das mal das kann nämlich die Folge sein, wenn man Leute unter Vertrag und ein Fenster auf hat, und die Bills hatten definitiv ein größeres Fenster, als wir es hatten, meiner Meinung nach. Dementsprechend ist jetzt aber trotzdem die Zeit, wo es dann dazu kommt, dass restrukturiert werden muss, dass Spieler gecuttet werden muss, wo man vielleicht nicht damit rechnet, aber die einem auch noch etwas einbringen. Die Bills haben immer noch Möglichkeiten, Spieler zu entlassen oder zu cutten. Spencer Brown zum Beispiel würde nochmal 3,6 Millionen einbringen. Restrukturierung des einen oder anderen könnten auch nochmal mehr einbringen. Da bin ich gespannt, was die Bills noch machen. Aber es sind natürlich jetzt einige Spieler entlassen worden. Erstmal, Micho, hast du damit gerechnet? Welche Spieler haben dich am meisten überrascht und bist du an einem dieser Spieler interessiert?
erstens, ja gut, die mussten irgendwas machen. Ich glaube, dass die meisten der Spieler, diese entlassen haben, jetzt tatsächlich Masse aus dem zweiten oder so teilweise sogar aus der dritten Reihe waren. Die müssen sie auffüllen, das können sie aber deutlich günstiger. Sie verlieren halt Erfahrung. Aber gut, überrascht hat mich tatsächlich der Jarvis White. Ich gehe davon aus, dass man sich da nicht hat irgendwie einigen können, dass man gesagt hat, okay, jetzt hauen wir da irgendwo rein. Für Jarvis White wäre tatsächlich ein Spieler, dem ich interessiert wäre, den werden wir aber nicht bezahlen können, tatsächlich. Auch da gilt, da gehen meine eigenen Spieler erstmal vor, bevor ich mich an solche Spieler wagen würde. Für mich ist es bis jetzt noch nichts Dramatisches, bei den Bills wirklich das Fenster dramatisch kleiner macht. Sie müssen natürlich Glück haben mit Verletzungen und so weiter, aber dadurch haben sie, glaube ich, noch so ein bisschen das Fenster. Es wird schwieriger werden, wenn zum Beispiel Stefan Dix oder Gabe Davis oder so, wenn die ihre Vertragsverlängerung wollen. Dann kommen sie richtig in Schwierigkeiten und ich glaube auch nicht, dass sie das auffangen können. Travis White ist so ein erster Hinweis, dass sie versuchen werden, dass sie das schon ahnen und versuchen, in die Richtung was freizumachen und vorzubeugen. Aber das war, wie gesagt, das, was mich überrascht hat.
Ja, also ich sag mal, Jordan Poyer war Starting Safety und Mitch Morse war in den letzten 5 Jahren der Starting Center der Bills. Natürlich sind beide in die Jahre gekommen. Mitch Morse wird die Saison spielen, dann ist er 32. Jordan Poyer ist dann sogar, glaube ich, meine ich, 33. Dementsprechend, ja. Aber es sind natürlich schon Cornerstones gewesen jetzt über die letzten Jahre bei den Bills. Thilo, wie siehst du die Situation dort?
Ähnlich. Also Jordan Poyer hat mich schon ein bisschen überrascht, aber du hast es wunderbar gesagt. Man sieht halt wirklich, was dann passiert. Und wir sprechen bei Josh Allen ja in Anführungsstrichen noch nicht von 50 Millionen. Ne? Das ist immer noch unter drunter. Und ich glaube, er ist noch nicht mal in den Top 10 oder gerade mal in den Top 10 insgesamt in der Liste. Ne? Da sind noch eine, die mehr bekommen als er. Und das sollte halt wirklich ein warnendes Beispiel sein. Du hast völlig recht. Ich fand das Fenster der Bills auch immer größer als unseres, leider. Das ist traurig zu sagen, aber es ist leider so. Und von daher, die Bills stehen an einem Punkt, aber die Bills haben einen großen Vorteil. Sie haben sich schon committed auf Quarterback. Und das haben sie meiner Meinung nach richtig gemacht, auch wenn ich kein Freund von dem Menschen Josh Allen bin. Sportlich haben sie wohl ihren Quarterback gefunden und können jetzt einfach einmal 1-2 Jahre in Angriff nehmen, wo sie ihren Cap gesund sparen, ein bisschen restrukturieren etc., beziehungsweise vielleicht auch mal Picks sammeln, kompetente Picks kommen dann rein. Josh Allen wird in Anführungsstrichen günstiger, wenn der Cap steigt und sein Vertrag einfach angepasst wird. Der wird in 1-2 Jahren wird er nicht mehr in den Top 10 sein, da werden viele, viele andere ihn überholt haben, einfach von seinem Cap-Wert her. Und dann werden die Bills möglicherweise wieder in einem Fenster sein, wo wir Stand heute noch nicht sind, weil wir einfach nicht wissen, wie es auf Quarterback weitergeht. Und das ist frustrierend zu sehen. Grundsätzlich, ja, die Bills sind in einer schwierigen Situation. Ich finde, bei einem müssen wir noch darauf hinweisen, wir sprechen immer so ganz so viel darüber, wie viel Cap jedes Team noch hat. Das müssen wir, finde ich, mal in Bezug setzen, zu wie viel Spieler man überhaupt im Kader hat. Und da ist das Schockierende im Prinzip, dass wir im Moment mit gut 20 Millionen, wenn wir uns auf die Zahlen von Over the Cap beziehen, das meiste Minus haben und mit Abstand die wenigsten Spieler, nämlich nur 43. Da sind die meisten sind über 50, knapp an die 60 ran. Das sind ja auch Spieler, die uns noch fehlen zusätzlich, die wir holen müssen. Auch wenn da viele Roster-Borderliner dabei sind, aber auch das Geld braucht man. Und es ist nicht einfach nur dadurch getan, jetzt auf die 20 Millionen zu kommen. Dann müssen wir ja noch Spieler holen. Ja, also ich glaube, die Bills sind auch an einem schwierigen Punkt, aber es ist vielleicht ein wenig besser zu handeln, weil sie schon gewisse Antworten haben, die wir erst noch finden müssen.
Ja, und gefundene Antworten oder eben nicht gefundene Antworten gibt es auch bei den Denver Broncos. Und jetzt fragen sich natürlich einige, was, warum redet über die Denver Broncos? Das ist ein Miami Dolphins Podcast. Ich denke, man kann bei den Broncos einfach mal über zwei Sachen sprechen. einmal den Trade für Russell Wilson und einmal, was sie jetzt tun. Und ich bin ehrlich, der Trade für Russell Wilson, wir haben alle gesagt, dass das gut ist. Ja, ich meine, es war immer so ein bisschen, aber in der Situation, wo die Broncos waren, war das grundsätzlich richtig. Ich glaube, sie haben grundsätzlich das nicht gut gemanagt. Oh Wunder, weil der Headcoach einfach damals schlecht war mit Nathaniel Hackett. Und ich glaube, das war einfach ein Griff ins Klo, aber mit dem richtigen Coach da wäre das vermutlich hätte das durch die Decke gehen können. Ich glaube, das Potenzial wäre da gewesen. Die Denver Broncos haben sich nämlich entschieden, Russell Wilson mit einem Cut zum 1. Juni zu entlassen. Und das ist etwas, was ja für sehr viel Dead Cap sorgt, und zwar für 50 Millionen dieses Jahr und dann nochmal darauf das Jahr. Also es ist eine echt verrückte Geschichte irgendwo. Und da würde ich vielleicht tatsächlich erstmal drauf eingehen. Und Thilo, du möchtest dazu etwas sagen.
Ja, ich wollte ganz kurz einhaken, denn also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, abgesehen auch, dass die Person Russell Wilson für mich ein bisschen schwierig ist, nicht so überzeugt, dass die Broncos da alles mit richtig machen. Das hat mich alles so ein bisschen daran erinnert an die ganze Deshaun Watson-Saga, wo es dann hieß, wir müssen für den Elite-Quarterback All-In gehen, denn der Elite-Quarterback bei Team X wird in Umständen Y bei Team Z genauso gut sein. Und das sage ich schon seit Jahren und mahne davor, das sind alles Sportler und Menschen, und ich war nicht so von überzeugt, dass ein Russell Wilson, der dann auf einmal sein eigenes Büro haben will und nicht im Team mitarbeitet und so weiter und so fort, dass der Heilsbringer ist, und es heißt immer nur hier, das ist Pete Carroll, der ihn eingeschränkt hat, und jetzt lass den armen Russell doch endlich mal kochen, dann wird das alles schon. Da so als kleiner Take von mir, der mahne Zeigefinger, Quarterback sind gefühlt bei manchen immer Götter in Weiß, in Anführungsstrichen, und dürfen sich erlauben, was sie können, und sind immer das Beste. Man sieht das so ein bisschen an Justin Herbert, auch bei den Chargers. Da heißt es ja gefühlt seit Jahren, Justin Herbert ist super, ist das Talent, aber die offensiven Playcaller, die schränken ihn ein, und deswegen ist der Arme so, wird da eingeschränkt und so weiter und so fort. Da ist sicherlich was dran, das stimmt, aber da gehört auch mehr dazu. Und die Broncos haben alles in Russell Wilson gesteckt. Den Trade finde ich erstmal so okay. Ich glaube, ich hätte mich dann aber nicht erpressen lassen und hätte gleich so einen Vertrag ihm gegeben, den er mit sicherlich wollte. Er wollte sicherlich diesen Vertrag haben. Aber ich glaube, dann hätte ich gesagt, nee, wir traden für dich, gucken, wie es läuft. Und wenn es gut läuft, dann geben wir den Vertrag. Und nicht sofort, bevor überhaupt ein Ball in Denver geworfen ist, schieben wir alle unsere Chips in die Mitte und geben unsere Zukunft in deine Hände, weil wir glauben, du bist es. Vielleicht muss man das wieder. Wir sind wieder beim angesprochenen Markt. Aber so toll fand ich den Trade jetzt nicht, dass man sagt, da haben die Broncos alles richtig gemacht. Jetzt müssen sie es auslöffeln. Aber ich finde es tatsächlich ganz gut, dass sie offensichtlich gewillt sind, das sehr konsequent zu tun. Sie teilen jetzt ja diese gut 70 Millionen Deadcap auf 2 Jahre auf, haben jetzt heute noch Justin Simmons entlassen, was ich glaube ich ziemlich überraschend finde, denn der wird auf jeden Fall einen großen Markt haben, wahrscheinlich in Philadelphia. Aber sie gehen den Weg konsequent offensichtlich, und sie gehen ihn offensichtlich konsequent mit Vertrauen in Sean Payton. Und das wiederum finde ich, glaube ich, gut, weil man sich jetzt im Klaren ist, dass die nächsten 1-2 Jahre wahrscheinlich in Denver zu nichts führen. Da werden noch andere Namen folgen, denn die haben noch Tafelsilber, was sie aufgeben können und was sie gewinnbringend an andere Teams, ich sag's mal, vertraden können. Jerry Jeudy zum Beispiel. Da wird bestimmt noch einiges folgen, und vielleicht hat man so ein bisschen aus den Fehlern gelernt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Situation, aber nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht. Man muss sich da auf 2 Jahre natürlich einstellen, wo jetzt wenig gehen wird, aber dann hat man die Chance und wird eher nicht in einen Saints-Strudel kommen. Und ich finde, die Saints sind für mich einfach so mittlerweile ein Team, was das absolut graue Mittelmaß ist und einfach nichts erreicht. Und das, finde ich, ist in der NFL tatsächlich so in Anführungsstrichen der Horror, was ich in Miami auf keinen Fall will. Das wollte ich nur ganz kurz zu der Personalie Russell Wilson sagen, weil ich glaube, die wird uns vielleicht nochmal auch in Bezug auf die Dolphins beschäftigen. Denn er muss jetzt ja im Prinzip nichts verdienen. Er könnte ja einen Vertrag zu einem Veteranen-Minimum unterschreiben. Das ist nicht viel, weil die Broncos müssen ihm knapp 35 Millionen zahlen. Und das kriegt er auf jeden Fall. Da wird er interessant sein. Und wer weiß, was bei uns auf Quarterback passiert. Ich hoffe es nicht, aber man hat es ja auf Twitter schon gelesen.
Ja, man hat es gelesen. Und ich sag mal, naja, Russell Wilson wurde im Konsens und ich glaube im großen Konsens immer als Top-10-Quarterback wahrgenommen. Von dem einen etwas höher, von dem anderen vielleicht etwas weniger, aber es war einfach ein Top-10-Quarterback. Ich glaube, da sage ich jetzt nichts Falsches. Und dementsprechend ist halt ein Trade für so einen Quarterback grundsätzlich, ja, läuft, aber die Umstände müssen natürlich dementsprechend auch funktionieren. Mit dem Vertrag, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil wenn du so viel Kapital abgibst, dann willst du auch, dass das länger was wird. Dementsprechend machst du es dann halt einfach safe.
Aber so. Er hatte noch Vertrag. Also der lief ja nicht aus.
Ja, natürlich nicht in dem Jahr, aber im Jahr darauf wäre er ausgelaufen.
Genau, 2 Jahre noch. Ein Jahr hätte man sich das angucken können.
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, glaube ich, dann, weil du musst ja auf verschiedene Parteien eingehen und setze ich mich bei dir. Ich meine, ich nehme das gleiche Argument gerade bei Tour. Dementsprechend kann ich da nicht viel gegen sagen, einfach auf der Konsistenz halber. Und ja, ich glaube aber, wenn du so viel Kapital ausgibst, dann versuchst du da in einem 5- oder mehr Jahresfenster zu denken. So, aber grundsätzlich, ja, kann man das so natürlich auch bewerkstelligen, wenn man klar kommuniziert. Das ist immer die Frage in solchen Trades. Du hast es gerade schon angesprochen. Russell Wilson kann jetzt für das Minimum spielen, weil Russell Wilson verdient genau das Geld, was er jetzt von den Broncos bekommt und alles, was der neue Verein bezahlt, die neue Franchise bezahlt, das müssen ihm die Broncos nicht bezahlen, da geht's um Cash. Das heißt, er tut dem neuen Team eigentlich einen Gefallen, wenn er für das Veteran Minimum spielt. Ich denke, sowas wird auch passieren. Und dementsprechend wäre er ein sehr günstiger Backup mit sehr, sehr viel Erfahrung und auch natürlich mit einem Super Bowl-Sieg. Und ich sag mal so, warum nicht? Die Dolphins können Mike White entlassen und könnten Russell Wilson theoretisch holen, um ihn dann hinter Tua zu setzen oder um zu sagen, wir traden zum Beispiel Tua und machen ein Überbrückungsjahr mit Russell Wilson. Das wären so Überlegungen, um dann genug Draftkapital zu haben, um aggressiv zu sein. Entweder jetzt im Jahr, das wäre ja theoretisch auch noch möglich, oder in den kommenden Jahren. Das sind die Möglichkeiten, die man dort in Betracht ziehen muss. Micho, Russell Wilson zu den Dolphins?
Antworte ich mit einem klaren Jein. Also, ich bin persönlich kein großer Fan von Russell Wilson. Ich glaube, dass auch sportlich nicht. Ich glaube, dass er schon in Seattle stark abgebaut hatte. Natürlich hat er Erfahrung und er kann auch immer noch was bringen. Diese Moves, Quarterbacks, ältere Quarterbacks von ihren Franchises wegzulotsen, bin ich auch kein großer Freund von. Ich glaube, dass das in den seltenen Fällen gut geht. Und Russell Wilson hat ein zu großes Ego, als dass er sagt, er setzt sich zum Beispiel hinter Tua oder ist Platzhalter später für den Rookie-Quarterback, den er anlehnt oder sowas. Er wird zum Veteran Minimum unterschreiben. Ich glaube nicht, dass er nur für ein Jahr unterschreiben wird. Und er will, glaube ich, die klare Perspektive haben, ich werde Starter. Und deswegen vermute ich nicht, dass man ihn als Backup bekommt. Und dementsprechend ist er für Miami in meinen Augen keine Option.
Glaubst du, dass er den Anspruch noch erhebt nach den Jahren in Denver jetzt, dass er wirklich der klare Starter ist?
Ja, ich glaube, dass er sich so sieht.
Okay, also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wo er hingeht tatsächlich. Das ein oder andere Team, da wird er das sein. In dem einen oder anderen Team, wenn er halt sagt, das ist ihm nicht wichtig, dann kommt das darauf an. Es ist auf jeden Fall eine Personalie, mit der man sich auseinandersetzen sollte. Und ich sage das jetzt nicht einfach, um irgendwie, dass ein Slender gegen Tour sein soll. Das auf gar keinen Fall. Es soll nur eine Antwort sein, dass man sich mit allen Möglichkeiten auseinandersetzen sollte. Genau, das nämlich zu den Broncos. Und Thilo, du hast es auch schon angesprochen. Die haben jetzt Justin Simmons noch entlassen. Eventuell kommt ja noch ein Jerry Jeudy dazu. Was passiert mit Courtland Sutton? Spieler, die alle sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Machen die Broncos das jetzt gerade so, wie du gesagt hast? machen die einfach Tabula Rasa, machen das Ding komplett platt und versuchen dann langsam Stück für Stück wieder aufzubauen. Ist das der Weg, der richtig ist?
Naja, er ist auf jeden Fall konsequent. Ne? Ob er richtig ist, das wissen wir nicht. Das weiß niemand und das sieht man erst, wenn man es bewerten kann. Wir sprechen immer so von 3 Jahren oder so. Aber wie gesagt, ich finde ihn konsequent und die NFL zeigt uns, du musst einen Weg konsequent gehen und Wischiwaschi bringt meistens nichts. Man hat Fehler gemacht, man versucht diese Fehler möglichst schnell zu korrigieren. Sean Payton hat bei den Saints einen auch sehr konsequenten Weg gegangen. Die leben da heute noch von, in Anführungsstrichen. Und von daher finde ich das erstmal per se nicht falsch. Denn wenn man mal ehrlich ist, die Broncos sehen sich in einer Division, wo sie wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren nicht um den Sieg mitspielen werden. Dann sind sie in einer AFC, die top-loaded ist. Da gibt es gefühlt 12 Teams, die zumindest tief in die Playoffs wollen. Aufgrund von vielen jungen Quarterbacks. Und die Broncos haben für sich gesagt, Russell Wilson ist es nicht in diesem Jahr, er wird es nicht im nächsten Jahr sein. Vielleicht sind wir dieses Jahr sogar noch zu weit weg, um an einen Quarterback zu kommen, weil wir auch durch den Trade eben so das Kapital nicht haben. Naja, dann bauen wir jetzt halt auf, dass wir vielleicht in 3-4 Jahren da so weit sind, wenn andere Teams durch Cap, durch Spieler, die gewechselt sind, eben nicht mal an dem Punkt sind. Das ist Stand heute wahrscheinlich für viele rund um Denver erstmal frustrierend, aber es gibt eine Perspektive. Und die Perspektive ist auf jeden Fall etwas, wo man dran glauben und hoffen kann. Und das ist in der Offseason ja immer ganz schön. Vielleicht ist es dann auch mal zu wissen, eine ruhige Saison. Man will nicht unbedingt hoch mitspielen und man hakt die Saison vielleicht im Vorfeld schon ab. Vielleicht ist es auch mal entspannter, als sich krampfhaft einzureden. Man spielt um die Playoffs mit und holt dann am Ende 5 Siege. Ich glaube, das ist auch sehr frustrierend. Von daher, ich finde den Weg konsequent. Und ob er erfolgreich ist, das wissen wir leider alle nicht. Aber man kann eine Struktur erkennen.
Ja, und bevor wir jetzt noch zu einem Spieler kommen, der bei den Dolphins war. Wir haben letzte Woche über Fußballmanager gesprochen. Und Heiko hat uns tatsächlich geschrieben, es gibt seit letztem Jahr, das nennt sich Front Office Football 9. Die kürzlichsten Rezensionen sind sehr positiv. Alle Rezensionen sind größtenteils positiv. Entschieden ist das letztes Jahr im November. Und das ist ein text-based-basierte Sportsimulation, wo es um Football geht tatsächlich. Und das ist, ich habe da nicht reingeguckt bisher, ja, muss ich gestehen. Aber das ist etwas, was man machen kann. Es ist textbasiert, ja, für den einen oder anderen wird das jetzt noch was sagen, textbasierte Spiele und Rollenspiele und so weiter und so fort, was man ganz, ganz früher so getan hat, so quasi Dungeon & Dragons mäßig auch. Aber das ist ein Spiel, was positiv bewertet ist. Es hat natürlich jetzt nicht die ganzen Lizenzen, ja. Da spielt man dann mit den New York Gladiators, den Chicago Bruins, Atlanta Raptors, Miami Bay Sharks. Das ist ja auch Miami Bay Sharks, ey. die St. Louis Drovers, die Tampa Bay Privateers. ja, ist auf jeden Fall eine Simulation. Und das ist quasi auch ein Manager. Kann man sich gerne angucken. Also, weil wir hatten das letzte Woche und ich denke, wenn wir die Tipps aus der Community kriegen, dann kriegt ihr die natürlich. Dann spiegeln wir die euch natürlich zurück. Danke, Heiko, ganz großes Dankeschön dafür, dass du uns das geschrieben hast. Ich werde mal gucken, ob ich da demnächst mal irgendwie ein bisschen reinkomme. Bin momentan auf dem einen oder anderen Spiel am Hängen, dementsprechend aktuell noch nicht, aber wer weiß, in der Offseason vielleicht. Das wäre vielleicht was ich dann einfach streame. Ja, ich streame Front Office Football 9 League. Ja, das dazu. So, ich habe euch jetzt noch versprochen, es geht noch um einen Spieler, weil ich habe hier seine Sachen noch offen, sonst wäre es mir vermutlich wieder entfallen. Und zwar haben ja die Atlanta Falcons Jonnu Smith entlassen. Und Jonnu Smith war bei den Dolphins. Er hat natürlich keinen Vertrag unterschrieben, weil er vermutlich seine Sachen noch konsolidiert. Ich denke, er wird vor dem Start des Liga-Jahres irgendwo einen Vertrag unterschreiben, weil der eben nicht gegen den Cap zählt. Jonnu Smith, Micho, was würdest du von einer Verpflichtung von Jonnu Smith halten?
Finde ich gut. Also Jonnu Smith hatte bessere Zeiten schon, klar. Aber Jonnu Smith ist ein Tight End im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit meine ich von wegen, er kann sowohl Pässe fangen als auch blocken. Er ist also für vieles zu gebrauchen und sowas brauchen wir im System. Überhaupt kommt mir bei dieser ganzen Tight End-Diskussion immer tatsächlich Durham Smythe zu schlecht weg. Durham Smythe war, er war jetzt kein Big Slot, kein Passcatcher à la Mike Gesicki oder sowas. Aber das brauchen wir in unserem System, ist dafür auch nicht viel Platz. Wir brauchen einen richtigen Tight End, keinen vierten Wide Receiver. Und das erfordert halt sehr viel mehr Qualitäten und Jonnu Smith bringt einige dieser Qualitäten halt einfach mit. Es ist jetzt keine flashy Verpflichtung, es ist jetzt keiner, wo wir sagen, oh, super, und er wird jetzt der nächste Tyreek Hill oder der nächste Kelsey, was Touchdowns angeht oder sowas, aber er passt in unser System und wir können in unserem System Durham Smythe dafür sorgen, der auch in unser System passt, dass Durham Smythe mal eine Pause kriegt und so weiter, und dementsprechend würde ich eine Verpflichtung dafür sinnvoll halten.
Wunderbar. Tilo, möchtest du da auch noch deinen Senf zu geben? Wir haben heute ein bisschen die Zeit dazu, dementsprechend lasse ich dich da auch noch zu
kurz kommen. Ja, aber auch kurz, ähnlich. Also ich glaube, es wäre wirklich so eine Verpflichtung, die in den Cap passt. Sportlich sollte das auch passen. Von daher würde ich das auch gut finden, denn wir waren uns ja einig, dass Tight End tatsächlich ein Need ist. Und von daher, ja, das ist nicht fancy, aber es muss auch nicht fancy sein, es kann nicht alles fancy sein, würde ich gut finden.
Ja, ich bin gespannt, nur für euch, Sportrack hat ihn bei ungefähr 5,6 Millionen. Ich bin mal im Überlegen, ob ich nicht die ganzen PFF-Sachen mir mal rausschreibe und die Zahlen einfach mal gegen die Actual-Verträge rechne. Einfach, um mal zu schauen, wie sich das dann ausgeht, weil Ezra Cleveland hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben. Der war tatsächlich über der Projection, die dort gegeben war. Der ein oder andere dachte so, hey, vielleicht kriegen wir dann Robert Hunt auch günstiger. Schwierig. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Eine News, die ich jetzt gerade hier noch gelesen habe auf Twitter. Wir haben das hier nämlich auch behandelt. Und zwar ist es so, dass Xavier Howard ja gecuttet wird zum, oder mit einem Designated Cut zum 1. Juni, und man war so, ja, also warum sollte der nicht zurückkommen? Also man lässt die Tür offen. Man hat die Tür offen gelassen, aber nur damit Xavier Howard die Tür selber zumacht, sozusagen. Und dementsprechend wird Xavier Howard nicht zurückkommen. Das ist ja definitiv der Fall. Also das kommt vom Spieler selber. Ich denke, braucht man jetzt nicht mehr drüber viel zu sagen. Und wie gesagt, ab dem 11., also das ist da, wo die News, also 11. März, da kommen die News mit den großen Verträgen dann rein, nach so 10, 20 Minuten, nachdem die Tempering Period dann angefangen hat, haben die exorbitant lange Verträge schon ausgearbeitet, immer verrückt, wie schnell das Leute können. Da hat natürlich vorher niemand miteinander gesprochen. Und dann ab dem 13. geht's mit dem neuen Liga-Jahr los und dann müssen die Teams auch unter dem Cap wieder sein. Und ansonsten, Tour haben wir gesagt, alle glauben, dass man was, also alle Seiten wollen einen Vertrag quasi machen, aber ja, es wird wohl weit in den Spring und in den Sommer reingehen. Also ich bin skeptisch, aber wir schauen uns das an und wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Wünsche habt zur Offseason, sagt sie uns gerne. Wenn ihr Tipps habt, dann sagt uns das auch gerne. Oder wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns natürlich mindestens genauso gerne. Weil, ja, es beginnt die Offseason. Ich meine, Formel-1-Saison ist losgegangen. Nichts Neues da. Da ist der ganze Gossip neben der Strecke viel spannender als das, was auf der Strecke passiert. Aber das sind so die Sachen, die man dann so machen muss. Jetzt gerade, weil ja sonst nicht viel passiert in der NFL. So, ich glaube, ich habe alle Themen, die ich am Anfang der Folge benannt habe, haben wir jetzt durchgesprochen. Gibt es noch etwas, was ihr besprechen wollt, Tilo?
Wollen wir nicht einfach mal so aus der Hüfte heraus, ohne dass wir uns alle vorbereitet haben, einfach mal so aus Spaß mal tippen, wer bleibt denn jetzt und wer geht? Was haltet ihr davon? So einfach aus dem Bauch raus, von unseren großen Free Agents, wer bleibt, wer geht?
Ich meine, du kannst natürlich gerne anfangen.
Okay. Dann einigen, müssen wir uns erstmal auf die Großen einigen. Also das sind Wilkins, Hunt, Williams. Und wen nehmen wir noch rein?
von den großen Free Agents. Ich weiß nicht, war das nicht schon alles?
Also Robert Hunt, Connor Williams, Christian Wilkins und AVG, oder? Die vier?
Ja, AVG können wir auch noch mit reinnehmen, ja.
Ja. Ja, also ich glaube, Connor Williams kriegen wir so früh keine Entscheidung. Und dann bleibt keiner von denen.
Ja, aber kannst du nicht sagen, da kriegen wir jetzt gerade keine Entscheidung. Du musst ja schon entscheiden.
Ich glaube, Connor Williams wird jemand sein, der nicht durch die erste Welle geht, wo wir dann nicht relativ zügig drüber sprechen können, aufgrund seiner Verletzung. Und das hat er ja auch, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet. Da könnte ich mir vorstellen, dass er dann tatsächlich noch bleibt, aber halt wirklich erst später. Und die anderen drei kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Namen sind, die in den ersten ein, zwei Tagen, wenn nicht sogar in diesen ersten 10 Minuten, zumindest Wilkins auf jeden Fall weg ist. Und die anderen beiden sind, glaube ich, auch früh weg. Also ich glaube, da werden wir relativ früh wissen, woran wir sind. Und mein Bauchgefühl ist, dass alle drei tatsächlich weg sind. Bei Williams würde ich sagen, da sind die Chancen noch am größten.
Wunderbar. Micho, was glaubst du bei den vier Spielern?
Ich glaube, wenn überhaupt einer bleibt, grundsätzlich würde ich sagen, dass keiner bleibt, dann haben wir eine Chance bei AVG. So stellt sich das zumindest ein. Bei Connor Williams glaube ich tatsächlich nicht dran. Der wird trotz seiner Verletzung dann im Nachhinein irgendwo einen Markt haben. Und und ich glaube, Christian Wilkins hat Hand, no way.
Alles klar, also ich sage, AVG bleibt, Robert Hunt bleibt und wir werden nach dem 1. Juni auch noch Connor Williams unter Vertrag nehmen. That's it. Ja, die bleiben alle unter Vertrag. Wenn das nicht passiert, dann überlege ich mir was ich tun werde. Schauen wir einfach mal. Genau. So, Thilo, das haben wir jetzt durch. Gibt's noch was, wo du sagst, lass uns doch spontan was machen?
Nö, das wär's von mir.
Alles klar. Micho, gibt's noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nö, alles okay.
Wunderbar. Es war tatsächlich, ihr werdet es gesehen haben, dass die Folge dann heute nicht so lange wird, aber auch das ist jetzt kurz vor Start. Wir werden die Draft-Folgen etwas komprimieren, so wie in den letzten Jahren auch schon. Ich meine, letztes Jahr haben wir super, super viel Pause in der Zeit jetzt schon gemacht. Gerade im Februar und sind erst Ende März oder Mitte März wieder angefangen. Das wird dieses Jahr vermutlich nicht passieren. Wir müssen mal schauen, wie wir es zeitlich hinkriegen. Aber wir werden natürlich über den Draft sprechen. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt uns einfach. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Tipps habt, haut uns das auch einfach um die Ohren. Und dann würde ich sagen, das war schon wieder super. Freut euch einfach auf die Free Agency, auf die Signings. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Und da ist tatsächlich noch was reingekommen. Wir haben die Folge beendet, logischerweise. Ihr könnt es gerade hören, dass wir die Folge beendet haben. Und die Dolphins sagen sich so 5 Minuten, nachdem wir das beendet haben, nee, so können wir das nicht stehen lassen. Die Dolphins haben tatsächlich Jonnu Smith verpflichtet. Wir haben in der Folge über ihn gesprochen. 2 Jahre und 10 Millionen, bis zu 10 Millionen Dollar. Da muss man jetzt mal gespannt sein, wie der Vertrag insgesamt aussieht. Auch das, es ist keine typische Tight-End-Verpflichtung, muss man halt auch sagen. Also ist eher auch der Big Slot. Er hat zwar im Pass-Rush, würde ich schon sagen, in der Laufverteidigung bzw. im Laufangriff, entschuldigt bitte. Das ist jetzt alles so aufregend. Er hat auf jeden Fall im Run-Blocking durchaus mal immer mal wieder geholfen. Er hat aber im Pass-Blocking nie den wirklich großen Impact gehabt. Also das sind 44, 29, 40 Snaps im Pass-Blocking in den letzten Jahren gewesen. Hat zwar nie wirklich viel zugelassen, aber ich meine, da sprechen wir nicht über einen vollen Tight End. Aber darüber werden wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal genauer sprechen. Die Dolphins haben auf jeden Fall jetzt Jonnu Smith unter Vertrag genommen. Ich bin gespannt, wie der Vertrag strukturiert wird, weil die Dolphins müssen immer noch unter den Cap kommen. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr, wie ihr gerade seid. Stay tuned and fins up.